Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wenn man schaut, wie viele Menschen bei uns in Deutschland von psychischen Problemen betroffen sind, auch von Depressionen, wie das bei mir der Fall ist, dann müsste es doch eigentlich viel, viel mehr Menschen geben, für dieses Thema wirklich relevant ist. Ich habe mich gefragt, gibt es nicht auch unter Geschäftsführern, Gründern, gerade in der Agenturwelt irgendjemanden? Also es ist natürlich ein Tabu. Dieses Thema wird nach wie vor sehr stark stigmatisiert, obwohl ich schon der Meinung bin, dass sich vieles getan hat in den letzten Jahren. Aber so der Schritt zu sagen, ich spreche persönlich darüber, wie es mich betrifft als Gründer, wie es mich auch als Unternehmer beeinflusst, aber was ich daraus auch an Positivem, an Kraft ziehen kann und was das für eine Bedeutung für mein Team hat. Jemand, der selbst weiß, wie sich das anfühlt, der kann vielleicht auch nochmal anders darauf blicken, was ein Unternehmen bieten muss, damit es wirklich Bedingungen sind, in denen man sich entfalten kann und in denen eine mentale, eine psychische Erkrankung eben kein Hindernis ist.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Freue mich, dass ihr heute am Dienstag, den 11. Februar 2025 wieder mit dabei seid. Mittlerweile in Episode 296. Und ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind heute am Dienstag wieder da mit einem neuen Format, das ich euch zeigen und anbieten möchte, und zwar New Work Chat Up and Coming. Ich spreche hier mit Gründern und Gründerinnen, mit Selbstständigen, mit Unternehmern und Unternehmerinnen, die mir zeigen, was sie vorhaben, die mir zeigen, welche Themen sie noch entwickeln wollen. Parallel dazu wird es freitags die New Work Chat Folgen weitergeben, indem wir ein bisschen größer in die Stories der mutigen, optimistischen und neugierigen Menschen schauen. Das verbindet sie ja. Und heute also in dieser Up-and-Coming-Serie ist Tim Leibfried bei mir. Tim ist Agenturchef, Gründer von IPS, einer PR-Agentur für Tech, Technologie. Und wir sprechen heute über Mental Health. Tim hat schon viele, viele Jahre Erfahrungen gesammelt in der PR- und Kommunikationsbranche, gründete dann noch eine Familie und merkte immer mehr, das stimmt etwas nicht. Er zog mehrfach um, wechselte häufig seinen Arbeitsplatz, bis ihn eine Frage seines Sohnes komplett aus der Bahn warf. Darüber gab es eine große Story in der W&V, der Werben und Verkaufen. Das ist so die Zeitschrift rund um Marketing und Werbung, und die haben also darüber eine wirklich interessante Reportage geschrieben. Ich habe mich mit Tim getroffen und wir haben über das Thema gesprochen, mit dem er jetzt rausgeht, über Depression. Nach wie vor ein Thema, das eher ein Tabuthema ist, habe ich den Eindruck, auch wenn wir mehr drüber reden. Aber tatsächlich gehören Depressionen immer noch zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Insgesamt sind 8,2%, das heißt 5,3 Millionen der erwachsenen Deutschen im Alter von 18 bis 79 Jahre im Laufe eines Jahres an einer unipolaren oder anhaltenden depressiven Störung erkrankt. Und was wir noch wissen sollten, diese Zahl erhöht sich noch einmal um Kinder und Jugendliche und Menschen über 79 Jahre, die sind in dieser Studie eben noch nicht erfasst. Wir schauen heute in die Geschichte von Tim. Wie hat er gelernt, das Ganze anzunehmen, damit umzugehen, und wie gehen sie jetzt auch bei IPS, bei der Agentur, mit diesem Thema um? Was haben sie sogar für neue Geschichten entwickelt, neue Angebote für Mitarbeitende, die eben auch das Thema Mental Health auf den Plan holen? Und wir haben ja hier in diesem Podcast auch schon einige Male über Mental Health gesprochen. Es gibt ja sogar einen Podcast-Partner, der euch bei diesem Thema unterstützen kann. Viele Grüße an Open Up, die das hier alles auch möglich machen. Jetzt springen wir rein in den Podcast mit Tim und ich wünsche euch gute Unterhaltung und viele wertvolle Impulse. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Tim heute da ist. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City.
Moin, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Von wo bist du zugeschaltet, Tim?
Ich bin zugeschaltet aus Miltenberg, meiner Heimatstadt, in der wir jetzt seit einem halben Jahr wieder leben. Das ist in der Nähe von Aschaffenburg und das ist so zwischen Frankfurt und Würzburg.
Ich kenne es ja, weil ich habe mir da mal ein Fauxpas geleistet. Ich habe ja in Darmstadt mal studiert vor Ewigkeiten und da waren wir in Aschaffenburg. Und ich dachte wirklich, das ist Südhessen, weil die dort ja so gefühlt hessisch sprechen. Ja. Und das fanden die natürlich überhaupt nicht lustig. Aber ich fürchte, ich war nicht der Erste.
Nee, du warst nicht der Erste. Andersrum ist es so, wenn man in München sitzt und man hat so einen waschechten Münchner vor sich und erzählt dem, ja, ich komme auch aus Bayern. Und dann sagt man, ich komme aus der Nähe von Aschaffenburg. Dann lachen die natürlich laut, ne? Weil dann ist man allerhöchstens Franke, aber sicherlich kein Bayer. Ja, es ist eine, es ist eine sehr, sehr spezielle Ecke hier, auf jeden Fall, in vielerlei Hinsicht.
Aber du bist dort aufgewachsen und bist jetzt back to the roots, ja?
Genau, ich bin da geboren, aufgewachsen, war dann viel unterwegs, so nach der Schulzeit, im Studium, auch danach beruflich und bin jetzt ja insgesamt seit 5 Jahren wieder hier, ziemlich genau, mit der Pandemie zurückgekommen. Und noch unterbrochen von 10 Monaten in Portugal letztes Jahr.
Schön, dass du heute da bist. Wir starten mal ganz klassisch mit der Einstiegsfrage hier. Lieber Tim, wie würdest denn du meiner 11-jährigen Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht, wie würdest du ihr erklären, was du so tust?
Ist nicht das erste Mal, dass ich dem Kind erkläre, was ich tue.
Du bist ja Daddy.
Ja, genau. Ja, also mein Sohn ist der Meinung, ich bin Geschichtenerzähler. Und tatsächlich erkläre ich ihm das so, ich sage, ich denke mir Geschichten aus für Unternehmen oder für Leute, damit andere Leute die cool finden. Und ich denke mir die Geschichten aus und ich erzähle sie auch mit meinem Team.
Ist doch ein toller Job, oder? Wenn man, also da reagieren doch Kinder bestimmt positiv drauf, oder?
Schon. Also ich glaube, cooler wäre es, wenn ich wahrscheinlich irgendwie Polizist wäre oder Wissenschaftler oder irgendwie sowas. Aber es ist auf jeden Fall was greifbar ist. Da können Sie sich was drunter vorstellen, ja.
Oder Astronaut.
Astronaut,
das ist
auch
immer so ein toller Job.
Ja, ja.
Den dann leider keiner macht so richtig, aber ist immer so ein Traum, ne, für Kids. Feuerwehrmann.
Ja, genau. Aber
so ein, vielleicht.
Genau, aber so für den Sohn so ein, das ist kein Job, mit dem er, also kein Job des Vaters, mit dem er angeben kann. Geschichtenerzähler ist jetzt irgendwie nicht so cool. Aber er kann sich was drunter vorstellen, auf jeden Fall, ja.
Ja, cool. Dann lass uns doch mal einsteigen.
Ja,
gerne. Erzähl uns doch mal, du hast ja gerade schon gesagt, wo du herkommst, ja. Aber vielleicht gibst du uns mal so ein bisschen Einblick in deine Story.
In meine Story, ja. Also ich bin hier in Miltenberg aufgewachsen. Es ist ein sehr idyllisch gelegenes kleines Städtchen mit 10.000 Einwohnern, Fachwerkhäusern, einer alten Altstadt, sehr historisch geprägt. Wir haben hier sind in einer Weinregion. Wir haben eine Brauerei hier, also an Getränken fehlt es hier nie. Es ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, wusste aber auch immer, irgendwann muss ich hier mal raus. Also ich war schon als Kind recht viel auch mit meinen Eltern unterwegs. Habe eine Tante, die schon immer in London lebt, deswegen habe ich diese Luft auch schon früher als Kind geschnuppert und wusste, okay, da ist noch ein bisschen mehr. Und deswegen war so für mich, das war immer beschlossene Sache, wenn ich hier fertig bin mit der Schule, dann gehe ich hier weg. Und dann war ich nach dem Abi erstmal in Australien, habe dann überlegt, was will ich eigentlich machen. Also ich habe so dieses klassische Work and Travel für ein paar Monate gemacht. Und ja, ich habe...
Hast du Obst gepflückt auf den Plantagen?
Nee, ich habe vor allem Umzüge gemacht und ich hab auf dem Bau gearbeitet. Das vor allem auch in den Städten. Also ich war gar nicht so viel auf dem Land unterwegs. Auch da hat man dann direkt gemerkt, okay, mich zieht sehr in die Städte rein. War viel in Sydney vor allem. Genau, auf dem Bau und Umzüge. War eine witzige Zeit und als ich dann zurückkam, war natürlich die Frage, okay, wann fängst du an zu studieren, was machst du? Und ich wusste lange Zeit nicht, was kann ich eigentlich so richtig gut und was will ich? Das Einzige, was ich wusste, ist, okay, Sprache ist irgendwas, was mir auch in der Schulzeit schon immer sehr lag und eben tatsächlich so dieses Geschichtending, Inhalte irgendwie entwickeln, das hat mir immer Spaß gemacht. Das habe ich auch schon immer gemacht als Kind, irgendwas geschrieben oder auch gezeichnet oder so, also immer irgendwie Inhalte umgesetzt und dann habe ich Journalismus studiert. Und so meine große Leidenschaft, mein größtes Hobby war immer Fußball, also ich bin bis heute ein ziemlicher Fußball-Nerd, großer Sportfan und ich wollte eigentlich Sportjournalist, Sportreporter werden. Und dann habe ich das in Köln an einer privaten Hochschule damals studiert, 3,5 Jahre, war auch eine spannende Zeit, sehr praxisorientiert, habe damals auch einige Kontakte geknüpft, habe während des Studiums das Glück gehabt, bei RTL in Redaktion arbeiten zu können, Praktika zu machen, Hospitanzen bei NTV, beim WDR, bei der DPA und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich nicht ganz so mein Ding ist. Also es gibt ja schon Redaktionen, gerade wenn es darum geht, irgendwie präsent zu sein, ob jetzt mit der Stimme oder auch vor der Kamera zu stehen. Es herrscht schon eine gewisse Ellenbogenmentalität und ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding so. Da bin ich tatsächlich ein bisschen zu zart beseitet für und vielleicht auch ein bisschen zu wenig kompromisslos, um so den Blick auf mich zu richten und so meine Interessen durchzusetzen. Und das andere war, dass ich gerade so auch in diesen Praxisphasen immer gemerkt habe, die Frequenz, in der sich die Themen verändern, die ist relativ hoch. Also man lernt viele Themen kennen, steigt in viele Inhalte, Thematiken ein, aber man hat nicht das Gefühl, dass man so richtig langfristig an einem Thema arbeitet, dass man richtig was entwickelt. Das ist bei Investigativjournalisten nochmal was anderes, aber in der Phase, in der ich damals war, war das einfach nicht der Fall. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich jetzt mit diesem Werkzeugkasten, den ich mir im Studium angeeignet hatte, machen? Und dann war ich relativ schnell bei der Unternehmenskommunikation in der Pressearbeit. Und dann habe ich ein Trainee gemacht, relativ klassisch in einer kleinen PR-Agentur in München. Habe da im Prinzip so das PR-Handwerk gelernt. Danach habe ich nochmal einen Master gemacht in London. Dann wurde ich
Clippings erstellt,
Clipping-Reports kopiert. Per Post verschickt habe ich sie nicht mehr. Es waren damals schon PDFs größtenteils, aber genau das. Aber ich durfte viel machen, weil es auch eine kleine Agentur war, Pressemitteilungen geschrieben, auch die ganzen Strategie-Meetings und auch nachgelagert eben die ganzen Konzepte schon mit vorbereitet erstellt. Also es war eine sehr lehrreiche Zeit, wenn auch sehr intensiv. Danach habe ich nochmal einen Master in London gemacht, weil ich im Ausland studieren wollte, weil ich nochmal was anderes sehen wollte. Tolle Zeit, diese eine Jahr. Und genau, und dann im Prinzip wieder in die PR. Und dann war ich in Berlin, habe bei einer inzwischen sehr, sehr großen PR-Tech-Agentur das Handwerk gelernt oder weiterentwickelt, eben mit Fokus auf den Tech-Bereich, wo wir auch heute als Agentur positioniert sind, habe dort meinen Mitgründer kennengelernt, Matthias. Dann waren wir beide nochmal im Unternehmen. Ich bin dann nach Wiesbaden, weil dann unser Kind quasi unterwegs war, näher an die Heimat. Dann habe ich da Pressearbeit für Dentsu gemacht. Und ja, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, will mich nochmal verändern. Hatte auch die Möglichkeit, so nebenbei ein bisschen zu kommunizieren, für Leute aus dem Netzwerk hier mal irgendwie ein bisschen Medienarbeit zu machen, hier ein paar Kontakte spielen zu lassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das macht mir Spaß, ich kann das auch, ich scheine genug gelernt zu haben, um das auch selber zu machen. Und habe ich das gemacht. Das wurde immer besser, wurde immer mehr. Irgendwann habe ich dann meinen Ex-Kollegen Matthias mit dazu genommen und dann waren wir im Prinzip 2020 mehr oder weniger mit der Pandemie an dem Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir uns eine ganz gute Basis aufgebaut, wir scheinen einen guten Ansatz zu haben, lass uns gründen. Und dann haben wir unsere Agentur.
Vor der Pandemie oder mittendrin?
Ja, wir hatten tatsächlich den Notartermin, glaube ich, Anfang April. Dann kam, ich glaube, das war ja so Februar.
Im März, ja.
Im März, genau. Im Februar hatte sich das angebahnt. Ja. Im März war dann alles dicht. Mitte März war das, glaube ich, genau. Und dann haben wir nochmal kurz überlegt. Es sind dann tatsächlich auch Kunden abgesprungen, die irgendwie im Event-Business verankert waren und wirklich irgendwie alles kürzen mussten, um zu überleben, was auch verständlich war. Und wir haben dann Rücksprache mit Leuten aus unserem Netzwerk, die sich auch ein bisschen auskennen, haben wir dann entschieden, wir machen es aber, weil so die Erwartung war, gerade Tech-Unternehmen, was ja damals schon sehr unser Fokus war, werden die sein, die jetzt viel kommunizieren müssen, weil deren Lösungen wirklich benötigt werden. Und das hat sich zum Glück als richtig herausgestellt. Ja.
Lass uns doch mal über gute Geschichten und über Storytelling sprechen. Was hast du denn gelernt über Storytelling? Was macht's dann aus?
Menschen, immer. Also egal, um welches Unternehmen es geht, jetzt wirklich auf unsere Arbeit bezogen, egal um welches Produkt es geht, brauchst immer einen Menschen, du brauchst immer ein Gesicht dazu, du brauchst jemanden, der einfach diese Geschichten authentisch rüberbringt und dann funktioniert eine Geschichte in den meisten Fällen. Das ist wirklich das A und O. Also es muss gar nicht immer emotional sein, aber du musst es zuordnen können. Eine Geschichte funktioniert dann, wenn sie dir jemand erzählt, mit dem du dich auf irgendeinem Level in irgendeiner Form identifizieren kannst.
Ich meine, jetzt werden ja heutzutage in Zeiten von LinkedIn und Co. täglich Tausende und Zehntausende Geschichten erzählt. Und jeder versucht sich da so ein bisschen als Storyteller mit mehr oder weniger Erfolg. Wie beobachtest du diesen Zirkus?
Ich finde es schwierig. Also bei mir hat jetzt auch gerade in den letzten Monaten, ja, ich würde mal sagen, so ein LinkedIn-Verdruss eingesetzt. Ich weiß, das Netzwerk zu schätzen mit den Möglichkeiten, die es bietet, aber was die Inhalte angeht, es verwässert zunehmend, weil eben viel mehr kommuniziert wird. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr große Überschneidung bei den Inhalten, bei den Botschaften. Das, was kommuniziert wird, wird immer weniger relevant und umso wichtiger wird es für uns, wirklich eben die Geschichten zu finden und zu erzählen, ja, mit denen sich Menschen unterscheiden können von dem, was da halt so jeden Tag in großen Massen rausgeht, gepostet wird. Ja, also es ist schwierig. Es wird immer schwieriger, sich zu differenzieren, aber umso wichtiger wird unsere Aufgabe.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Nicht nur heute hier in dieser Folge sprechen wir darüber, sondern hoffentlich zukünftig noch viel mehr. Ich bin der Meinung, dass Unternehmen, Mitarbeitenden da ein Angebot machen sollten und dass betriebliches Gesundheitsmanagement sich vielmehr auch auf das Thema mentale Gesundheit stürzen sollte. Es ist bisher ein Thema gewesen, das man so mit sich und für sich ausgemacht hat, aber ich bin der Meinung, dass wir da viel offener mit umgehen sollten. Warum sprechen wir nur über unsere gebrochenen Beine oder Arme? Warum sprechen wir nicht auch über unsere Probleme, die wir in uns haben, die wir mit uns tragen? Warum verbünden wir uns nicht? Warum tauschen wir uns nicht aus? Und warum lernen wir nicht auch damit umzugehen? Und hier hat also Open Up mit einer Plattform, mit Kursen, mit Sessions, mit PsychologInnen, die man machen kann. Also tolle Angebote. Schaut euch das mal an auf openup.de/unternehmen. Wenn es euch gefällt, testet das und dann könnt ihr das gerne machen und bekommt den 13. Monat geschenkt. Alle, die den New Work Chat hören, bekommen also diesen 13. Monat als Special Offer hier. Einfach New Work Chat angeben. Und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ich finde es ja auch immer wichtig, eine Meinung, eine Haltung zu haben.
Ja.
Damit würde man ja schon mal rausstechen. Also ob jetzt auf LinkedIn ist oder auch auf anderen Plattformen und Kanälen. Viele erzählen ja darüber, was sie tun, wo sie gerade sind, wie toll das natürlich alles ist.
Ja.
Aber nicht, wo es hingeht oder was vielleicht auch mal eine Hürde war. Ne? Das versuche ich ja auch hier im Podcast immer so ein bisschen herauszufinden. Also nicht nur, wie toll das alles ist und das sind immer spannende Menschen mit spannenden Projekten in der Regel. Aber was waren so die Challenges? Das ist ja auch das Spannende an den Geschichten. Ne? Und wir gucken ja heute auch noch mal so ein bisschen weiter in deine Story rein. Aber vielleicht hören ja hier auch Leute zu, die sagen, ich würde gerne mein eigenes Storytelling für mich als Person oder auch mit meiner Company irgendwie verbessern. Hast du noch ein paar Tipps, die du hier geben kannst?
Mhm. Also unser Grundprinzip, wie nennt man das dann?
Naja, unser Mantra?
was wir auf jeden Fall immer sagen oder mit welcher Grundannahme wir auch immer auf jeden Neukunden zugehen, zum Beispiel in Workshops, ist, dass es überall Geschichten gibt. So, auch Geschichten, die wirklich die Leute interessieren, die spannend sind. Meistens sind die spannenden Geschichten nicht irgendwelche Produktentwicklungen oder so, auch wenn es die Marketingabteilung anders sieht. Sondern die Geschichten, habe ich jetzt schon gesagt, liegen immer bei den Menschen. Ich meine, das klingt wirklich trivial, aber so ist es am Ende. Also ich würde jedem empfehlen, wenn er wirklich ein paar Geschichten identifizieren will, die funktionieren, dann muss er wirklich reingehen ins Team, an die Leute, sich mit den Leuten unterhalten. Das können persönliche Stories sein, die eben irgendwie den Weg vorgezeichnet haben, bis dahin, dass jemand jetzt zum Unternehmen gekommen ist. Jeder Mensch hat einen eigenen Werdegang. Jeder Mensch hat einen anderen Blick auf die eigene Organisation, auf das eigene Unternehmen. Jeder Mensch hat eine andere Herangehensweise an die Arbeit, an den Arbeitsalltag. Ich meine, wir sind in einem New Work Podcast hier, ne? Das lässt sich auch nicht immer so strikt voneinander trennen. So, also wirklich mit Leuten sprechen und zu gucken, okay, was liegt da, was berührt mich, ja, was finde ich spannend eben wirklich den Blick zu öffnen nach innen auf die Leute und das Ganze eben nicht so sehr, meistens liegt die Kommunikation ja irgendwo im Marketing verankert, die Kommunikation nicht aus der Marketingperspektive zu betrachten, weil das ist sehr, sehr häufig der falsche Weg. Das ist genau der Pfad, der nicht dazu führt, dass du dich mit deinen Stories, Inhalten unterscheidest von dem, was die anderen erzählen. So, das interessiert auch die Journalisten nicht.
Ich finde auch so, dass das Marketing-Storytelling ist oft wie so ein Kinofilm-Trailer, wo dann versucht wird, die Highlights aneinander zu reihen und irgendwie so ganz künstlich ja oft übertrieben rauszustechen. Aber das interessiert uns ja eigentlich gar nicht, ne? Sondern uns interessiert ja, was für ein Problem gab es vielleicht oder gibt es vielleicht und was ist die Idee, was ist die Begeisterung, was beschäftigt die Menschen? Und jetzt kommt ja auch KI ins Spiel, das sehen wir ja auch immer mehr, auch auf LinkedIn zum Beispiel, immer mehr Posts sind von KI geschrieben, immer mehr Bilder sieht man, ich finde das ist ganz schlimm, die sehen alle gleich aus, diese KI-generierten Bilder, es wird bestimmt auch noch besser, aber da fehlt natürlich so diese Dramaturgie ein Stück weit, ja, oder diese Problemstellung einfach, ne, weil wir identifizieren uns doch nur, wenn wir merken, okay, auch den anderen ist es nicht leicht gefallen, ne, wenn wir nur hören, wie toll das alles ist, damit können wir ja eigentlich nicht viel anfangen, ne.
Nee, ist absolut so. Also du hast auch so den Punkt Dramaturgie, Struktur genannt. Es ist auch immer die Frage, wie lege ich eine Geschichte dar, ja? Also erzähle ich eine große, lange Geschichte? Ich meine, wir kennen alle unser Nutzerverhalten so. Wir müssen schon irgendwie auf den ersten Blick erkennen, worum geht's denn da? Und wenn jemand irgendwie einen KI-generierten Post schreibt, der über, weiß ich nicht, 5 Absätze geht mit jeweils 10 Zeilen, schwierig, wenn er nicht entsprechend aufbereitet ist. Das ist das eine. Das andere haben wir ja auch gesagt, so dieser ganze Themenwettbewerb, es wird größer, sich durchzusetzen, weil einfach viel, viel, viel mehr an Inhalten, Kommunikation fließt auf allen Kanälen. Und was du gesagt hast mit dem Trailer, ja, manchmal, ein Trailer kann ja durchaus schon irgendwie, der kann ja spannend sein, ne, der kann catchy sein, aber sehr häufig ist es ja nicht mal das. Also, weil aus der Marketingbrille wird betrachtet, okay, welche Inhalte sind für uns irgendwie die wesentlichen Richtung Effekte. Sales, Umsatz so, ja. gedacht, genau. Aber das ist ja zum Teil todlangweilig. Natürlich, wenn ich ein neues Produkt entwickelt habe, dann will ich dazu kommunizieren, damit meine Zielgruppe dieses Produkt kauft. Aber am Ende ist das nicht die Geschichte, die die Leute dazu bringt. So, und deswegen aus der Marketingbrille Pressearbeit zu machen oder Kommunikation generell kann Sinn machen, aber ist sicherlich nicht das, was die Leute an dein Unternehmen, an deine Marke bindet, was zu großer Identifikation führt.
Ja, vielleicht gibt's uns auch nochmal so ein bisschen Einblick in eure Arbeit, eure Agentur. Ja. Ihr seid ja jetzt auch schon eine Weile am Start. Du hast schon erzählt von deinem Mitgründer, von eurem Fokus auf Tech-Companies. Also was macht euch aus?
Genau, also Matthias und ich, wie gesagt, wir haben uns in Berlin kennengelernt und was uns ausmacht oder was sicherlich auch ein Aspekt ist, der wichtig auch für unsere Kunden ist, wir sind halt seit jeher in diesem Tech-Umfeld irgendwie verwurzelt. Das heißt, wir haben eigentlich fast nie zu irgendwelchen anderen Themen kommuniziert. Das heißt, wir verstehen die Themen halt, wir sind mit denen groß geworden. Wir bekommen diese ganze Weiterentwicklung in den verschiedenen Technologien oder in der technologischen Welt mit. Wir sind damit gewachsen. Das heißt, wir haben da einfach, sage ich mal, eine Durchdringung bei den Themen, die nicht so viele andere Agenturen haben. Entsprechend, was natürlich auch wichtig ist, wir kennen die Journalisten und die Publikationen und haben gute Kontakte zu denen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das ist so ein bisschen unsere Positionierung im Markt.
Und das sind dann amerikanische oder auch asiatische oder europäische Unternehmen oder alles?
Alles. Unser Fokus liegt aber auf Kommunikation im deutschen Markt. Aber auch viel mit anderen Agenturen, beispielsweise in englischsprachigen Märkten in Frankreich, mit denen wir eng zusammenarbeiten, also quasi in einem größeren Konstrukt für internationale Kunden. Und was uns da zum Beispiel auch auszeichnet, ist der Austausch. Also wir wollen eng mit anderen Märkten zusammenarbeiten, deren Herausforderungen verstehen, sehen, was machen die. Wir haben als Agentur einen sehr, sehr starken Startup-Approach, was so Testing angeht, Iterationen, also wenn wir Themen definieren mit dem Kunden, wenn wir Stories entwickeln, wir sind nicht festgefahren, die um jeden Preis irgendwie umzusetzen, zu platzieren. Wenn eine Story nicht funktioniert, dann wirfst du die weg und nimmst die nächste. Also wir sind bei allem Verständnis oder bei aller Strategie, die natürlich immer die Basis ist für eine Zusammenarbeit mit dem Kunden, sehr, sehr umsetzungsorientiert. Also wir wollen eigentlich von Tag 1 an den Kunden da sichtbar machen, wo er sichtbar werden muss. Und wir gucken auch immer, was hat der Kunde schon? Mit was können wir arbeiten? Gibt es eine Basis, auf der wir aufsetzen können? Wir sind sehr gut darin zu identifizieren, das ist ein interessantes, relevantes Thema, das eben nicht. Und wir wollen Ergebnisse schaffen, weil dafür zahlt uns am Ende der Kunde. Wir kriegen das Geld dafür, dass der Kunde sichtbar ist. Wir sind sehr darauf bedacht, eine strategische Grundlage zu legen. Das heißt aber nicht, dass man nicht von Anfang an gucken kann, was haben wir jetzt schon irgendwie zur Hand? Was gibt es an spannenden Inhalten, an spannenden Stories, die die Journalisten, mit denen wir eh in einem engen Austausch stehen, interessieren könnten? Und ich glaube, das entscheidet uns schon ein bisschen von anderen Agenturen. Wir haben es zu oft erlebt in der Zusammenarbeit mit Agenturen und auch auf Seite der Agenturen, dass beispielsweise Abstimmungstermine, sowas wie ein Biweekly Call oder so, dass das nicht wirklich ergebnisorientiert war. Es kam auch vor, habe auch ich schon erlebt, dass die Agentur gefragt hat, so, und was habt ihr denn? Mit welchen Themen können wir denn arbeiten? Das ist nicht die Aufgabe des Kunden, Themen mitzubringen, sondern es ist Aufgabe der Agentur zu erkennen, was sind die Themen, die funktionieren und wir müssen die entwickeln. So, und da sind wir gut drin, da sind wir stark drin. Genau. Und ansonsten war es auch unser Ziel, einfach von der Kultur her, vom Umfeld her, eine Agentur aufzubauen, die viele Möglichkeiten bietet, die ein hohes Maß an Flexibilität bietet und die Leuten in jeglicher Hinsicht einen hohen Gestaltungsspielraum bietet. Und ich glaube auch, dass uns das bis heute wirklich gut gelungen ist. Ja.
Vielleicht gibt's uns aber auch nochmal so einen Einblick in eure Herausforderungen. Denn Agenturarbeit kann natürlich auch sehr stressig sein. Und wenn man dann noch eine Familie hat und Kinder, dann kann das schon echt heavy sein.
Na, ich glaube, es ist unabhängig davon, ob man jetzt Agenturgründer ist oder auch in einer Agentur arbeitet oder ob das ein Unternehmen in einem anderen Bereich ist. Wenn man unternehmerisch tätig ist und wirklich Pläne hat und auch zielstrebig und ehrgeizig ist, dann ist es schwierig, dieses Thema an der Haustür abzulegen. So. Und es ist natürlich irgendwie dann ein weiteres großes Thema, das einen beschäftigt, das einem auch sehr viel Spaß macht. Aber natürlich kommen mit der unternehmerischen Tätigkeit auch immer Herausforderungen. Und man muss schon viel dafür tun, irgendwie diese Balance zu wahren und gewisse Dinge eben nicht an sich ranzulassen. Passiert leider nicht von heute auf morgen. Ich mache das jetzt seit, wenn man die Tätigkeit als Freelancer irgendwie mit einschließt, seit mehr als 6 Jahren. Und es ist eher ein Prozess und man entwickelt seine Tools und Strategien, um seinen Fokus jeweils zu wahren, eben die Dinge nicht so miteinander verfließen zu lassen oder verschwimmen zu lassen. Aber es ist sicherlich nicht immer einfach. Das ist richtig. Ja.
Ja, und du bist auch sogar mit den gesundheitlichen Herausforderungen dann mit deiner Geschichte rausgegangen. Da gab es eine große Story in der W&V. Also alle, die in der Agenturwelt unterwegs sind, werden die W&V kennen, werben und verkaufen. Und die Story hieß Unter Druck. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
Ja, es kam so zustande, diese Geschichte und auch die Entscheidung, dass ich gerne mit meinem gesundheitlichen Hintergrund rausgehen wollte, sichtbar werden wollte. Es kam so zustande, dass dieses Thema Mental Health gerade in der Kreativbranche und auch im Agenturumfeld eigentlich seit Jahren diskutiert wird. Es ist halt auch eine willkommene Gelegenheit, gerade auch für größere Unternehmen oder Agenturen immer gewesen, sich als Arbeitgeber zu positionieren, der auf dieses Thema sehr, sehr großen Wert legt. Man hat sehr oft davon gehört, dass Agenturen, Unternehmen im Kreativbereich, in der Kreativbranche, auch im Tech-Bereich, auch gewachsene Unternehmen, Scale-Ups, immer wieder anstrengen Unternehmen und sich entsprechend aufstellen. Am Ende habe ich mich gefragt, wie viel Substanz hat das Ganze oder ist es in vielen Fällen nicht einfach nur eine Maßnahme, um sich als Arbeitgeber zu positionieren, um sich irgendwie gesellschaftlich auf der richtigen Seite zu wehen und zumindest nach außen so zu tun, als würde man dieses Thema wirklich ernst nehmen. Ich will es nicht pauschalisieren, ich habe es hinterfragt und habe mich gefragt, wenn man schaut, wie viele Menschen bei uns in Deutschland von psychischen Problemen betroffen sind, auch von Depressionen, wie das bei mir der Fall ist, dann müsste es doch eigentlich viel, viel mehr Menschen geben, für dieses Thema wirklich relevant ist. Ich habe mich gefragt, gibt es nicht auch unter Geschäftsführern, Gründern, gerade in der Agenturwelt, irgendjemanden?
Wird aber nicht so viel drüber gesprochen, ne?
Genau, also es ist natürlich ein Tabu. Dieses Thema wird nach wie vor sehr stark stigmatisiert, obwohl ich schon der Meinung bin, dass sich vieles getan hat in den letzten Jahren. Also vor 10, 15 Jahren hat man über dieses Thema generell nicht gesprochen. Heute spricht man über dieses Thema. Aber so der Schritt zu sagen, ich spreche persönlich darüber, wie es mich betrifft als Gründer, wie es mich auch als Unternehmer beeinflusst, aber was ich daraus auch an Positivem, an Kraft ziehen kann und was das für eine Bedeutung für mein Team hat, das war nämlich die andere Seite, weil jemand, der selbst weiß, wie sich das anfühlt, der kann vielleicht auch nochmal anders darauf blicken, was ein Unternehmen bieten muss, damit es wirklich Bedingungen sind, in denen man sich entfalten kann und in denen eine mentale, eine psychische Erkrankung eben kein Hindernis ist. Und das war im Prinzip meine Absicht damit und mein Ziel. Und deswegen bin ich froh, dass ich die Geschichte machen konnte.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Geschäftsführer oder Führerinnen das deswegen nicht thematisieren, weil sie befürchten, dass vielleicht auch von Kundenseite dann, dass es dann eher so einen Schritt zurück gibt nach dem Motto, der ist ja nicht belastbar oder sie.
Genau. Ja, das ist natürlich dieses Vorurteil, was vorherrscht. Und das war mir aber in dem Fall total egal. Also wir haben das natürlich auch intern lange besprochen, ob das der richtige Schritt ist, ob das Sinn macht. Wir haben die Vor- und Nachteile abgewogen, aber wir sind, was dieses Thema angeht, so bei uns und haben ja auch versucht, von Anfang an eine Unternehmenskultur aufzubauen, in der jeder zumindest den Raum hat, über seine Probleme, die ihn beschäftigen, im Alltag zu sprechen. Und das ist inzwischen, glaube ich, schon so stark ein Teil unserer Kultur, unserer Identität geworden, dass es für uns klar war, dass wir auf externe Faktoren, auch auf das Kundengeschäft, da nur bedingt Rücksicht nehmen können, weil wir halt gesagt haben, wenn wirklich der Glaube bei einem Kunden da ist, dass ein Team, in dem es Menschen gibt, die psychische Erkrankungen haben, dass das einen Impact auf unsere Performance hat und ernsthaft daran zweifelt, dann ist das nicht der richtige Partner für uns. Und ich meine, die Reaktionen auf den Artikel, die haben uns darin auch bestätigt, dass wir mit den richtigen Unternehmen zusammenarbeiten und dass es solche Reaktionen, also die dann wirklich zu Zweifeln führen, wahrscheinlich nur noch in Einzelfällen gibt, aber das war tatsächlich nicht das, was uns irgendwie gespiegelt wurde. Natürlich, wenn man so eine Geschichte macht, wenn man so offen und transparent ist, dann überwiegt natürlich auch das positive Feedback. Die sagt natürlich bei sowas keiner, das ist aber eine scheiß Geschichte, die du gemacht hast, fand ich aber irgendwie nicht so gut. Aber ich habe auch durchaus sehr sachlich mit Leuten darüber gesprochen, wie diese Story ankam, wie meine Story ankam und auch durchaus kontrovers diskutiert. Aber für uns als Unternehmen war klar, wir gehen auch nach außen sehr, sehr offen mit dem Thema um, weil es dafür, also es ist einfach viel zu wichtig.
Ja. Und wir reden hier auch im Podcast immer mehr über mentale Gesundheit, weil mir das auch persönlich sehr wichtig ist. Und ich würde dich gerne mal fragen, was du Unternehmen empfehlen kannst, die noch am Anfang des Themas stehen, die vielleicht sagen, wir wollen da was machen. Es gibt ja auch viele Mental Health Startups mittlerweile, die Angebote schaffen.
Genau.
Ich habe ja auch einen Podcast-Partner, der dort Angebote schafft, Open Up, gibt auch noch weitere. Also es lohnt sich, glaube ich, sich dort mal zu informieren. Aber wo kann man denn starten?
Also ich will auch nicht für große Unternehmen sprechen, die komplexe Strukturen haben, weil mir total bewusst ist, dass in einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern oder mehr dieses Thema nicht so agil umgesetzt werden kann und nicht so pragmatisch umgesetzt werden kann, wie das bei uns der Fall ist. Deswegen kann ich jetzt nur von kleinen Organisationen sprechen. Wir sind jetzt 13 Leute und gerade so in der Gründungsphase stand für Matthias und mich immer die Frage, was ist uns das denn wichtig? Was wollen wir für ein Unternehmen überhaupt aufbauen? Also wir haben halt bei Null angefangen und haben uns von Anfang an ganz klar gefragt, wie soll dieses Unternehmen sein? Ich habe für mich zum Beispiel gewusst, dass ich nur funktionieren werde in einem Unternehmen, das wir gemeinsam über ein paar Jahre aufbauen wollen, wenn ich Flexibilität habe. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich gewesen, dass ich von Anfang an die Möglichkeit habe, oder hatte, remote zu arbeiten. Meine Frau ist durch ihren Beruf sehr, sehr viel unterwegs. Wir hatten damals ein kleines Kind, was noch nicht in der Betreuung war. Trotzdem war ich in der Lage zu arbeiten, aber halt nicht zu festen Zeiten und nicht an festen Orten. So. Und das war ein ganz wesentlicher Faktor, der mir ein Leben mit Beruf und Familie ermöglicht hat, in dem ich mich irgendwie frei bewegen konnte in beiden Bereichen. Und ich glaube, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich glaube, diese Faktoren muss man als Gründer schon definieren, sich erstmal fragen, was ist für mich wichtig, weil die Grundlage dafür, dass ein Unternehmen irgendwie gesund sein kann oder offen mit entsprechenden Themen umgehen kann, ist, dass du für dich selber die Grundlage schaffst, wirklich fokussiert arbeiten zu können. Und das ist halt nicht, oder heute noch, jetzt wieder, aber es ist eben nicht dieses Standardmodell, jeder muss irgendwie von 9 bis 5 am Schreibtisch sitzen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Was brauche ich? Was ist mir wichtig? So mit dieser Herangehensweise Unternehmen aufbauen. Und was für uns einfach ganz entscheidend war, war von Anfang an, sobald wir Mitarbeiter eingestellt haben, dieses Thema auch offen und transparent zu behandeln. Von uns aus Themen offen anzusprechen. Also zu sagen, wenn du jetzt mal irgendwie einen scheiß Tag hast, du bist wirklich mit dem falschen Fuß aufgestanden und du bist einfach zu nichts in der Lage, weil gerade irgendwie nichts richtig läuft, du kannst keinen klaren Gedanken fassen und bist todmüde, auch einfach sagen zu können, sorry Leute, ich bin heute nicht in der Lage, irgendwas zu tun, so diese Möglichkeit zu geben. Und wir haben diesen Tag zum Beispiel, den hat jeder einmal im Monat, das ist der Yps-Tag, zu sagen, sorry, heute brauche ich eine Pause, war einfach zu viel. Ich habe hier einen Task, um den muss sich heute jemand kümmern und die Augen aufhalten.
Ja.
Und so schafft man im Prinzip Schritt für Schritt ein Umfeld, in dem das möglich ist. Den haben wir geschaffen, weil ich den zum Beispiel selber immer wieder gebraucht habe oder zumindest einmal im Monat.
Ja.
Und inzwischen ist er fester Teil unseres Unternehmens geworden. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie ein Konzept entwirfst und sagst, so, das ist jetzt hier unser Mental Health Konzept, das wenden wir an bei
Mental
uns.
Health Roadmap.
Genau, die gibt's nicht. Inzwischen wissen wir schon, dass wir noch mehr machen müssen und wir versuchen dieses Thema auch weiter zu professionalisieren mit Angeboten, die du eben auch genannt hast. Aber es gibt kein Playbook dafür, sondern Schritt für Schritt, was kann ich tun, was will ich tun, was brauche ich, was braucht mein Team, in den Austausch zu gehen. Weil ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist bei uns einfach, dass die Leute wissen, wenn es irgendein Thema gibt, irgendein gesundheitliches Thema, irgendein Problem, irgendeine Thematik, die sie einfach gerade beschäftigt, sie können zumindest mit uns beiden Co-Foundern und auch mit anderen Menschen im Team offen darüber reden und müssen sich nicht irgendwas ausdenken oder irgendeinen Vorwand erfinden, weshalb gerade gewisse Dinge nicht funktionieren oder man eben nicht in der Lage ist, seinen Aufgaben nachzugehen. Das ist menschlich. Das ist für das Team vielleicht manchmal auch mit Herausforderungen verbunden. Wir können aber auch auf den Kundenaccounts für unsere Kunden auch noch wirklich gute Leistung bringen, wenn wir voll bei der Sache sind. Und dafür müssen wir halt Herausforderungen schaffen. So, und da bringt es nichts so zu tun, als gäbe es in keinem Leben irgendwelche Themen, die einen beeinflussen in irgendeiner Form. So, das ist einfach nicht der Fall. Also offener Umgang ist das A und O.
Genau, und ich glaube, dafür braucht es eine psychologische Sicherheit in den Teams, damit man genau über die Themen auch offen sprechen kann, ob es gesundheitliche Themen sind oder vielleicht auch eine familiäre Belastung manchmal, wenn die Kinder klein sind, man nicht viel Schlaf bekommt oder die Eltern, ne, also dass man die pflegt. Es gibt ja viele Herausforderungen und ich würde es auch toll finden, wenn wir immer mehr dahin kommen, dass wir offen drüber reden. Aber auch das kann man eben nur, wenn man diese Sicherheit hat. Insofern ist das natürlich auch ein Stück weit Führungsaufgabe, glaube ich, diese Sicherheit, diese Kultur ein Stück weit zu schaffen. Und ich finde es ganz toll, dass immer mehr Leute darüber reden, dass du auch mit deiner Geschichte rausgegangen bist. Wir verlinken das auf jeden Fall hier in den Shownotes. Kann man sich nochmal in Ruhe durchlesen. Und sicherlich auch mit dir Kontakt aufnehmen. Das hast du, glaube ich, auch auf LinkedIn geschrieben. Also du bist da auch offen für Austausch, weil ich glaube, es geht ja auch vielen so, dass sie sagen, puh, ich wüsste jetzt gar nicht so genau, mit wem ich da drüber spreche. Also du bist da auch offen, mal in den Austausch zu gehen.
Absolut. Mir ist zum einen klar, dass das für mich jetzt auch keine PR-Maßnahme ist, sondern es war mir ein Herzensthema und natürlich ist es auch mit der Verantwortung verbunden. Also wenn man sich so öffnet, dann ist es klar, dass Austausch, Kommunikation findet immer in zwei Richtungen statt. Und wenn es Rückfragen gibt, Fragen generell, möchte ich auch Ansprechpartner sein. Mir ist das Thema dadurch auch nochmal wichtiger geworden. Und wir haben auch schon die Reaktionen jetzt auf diese Geschichte in den letzten Monaten gezeigt. Sowas kann schon eine Bedeutung für Leute haben und kann auch einen Effekt haben. Also es gab tatsächlich die Reaktion, danke für den Impuls. Ich glaube, ich werde mal meine Psychologin wieder anrufen und mir einen Termin machen. Und ich habe tatsächlich auch aus dem inneren Freundeskreis mit jemandem, mit dem ich zu diesem Thema gar nicht so offen gesprochen habe, zum Beispiel auch die Reaktion erfahren, dass er gesagt hat, ich hätte es gerne früher gewusst, weil mir geht's manchmal genauso oder ich kenne das. Ja. Ich hätte mir gewünscht, du hättest es sogar früher getan, damit wir uns dazu, dann wüsste ich, mit wem ich drüber sprechen kann. Und das hat mir auch gezeigt, es ist einfach, es bringt einfach nichts, dieses Thema weiterhin zu stigmatisieren, auch für einen selbst so zu tun, als wäre da nichts und immer wieder drüber hinwegzugehen. Und man sieht ja auch, dass man auch Verantwortung für andere Leute übernehmen kann. Natürlich ist es eine Krankheit, es ist eine Sache, die nicht einfach ist, aber es kann einem auch wirklich viel Energie und Kraft geben. Und sowas bestätigt es dann eben nochmal, diese Form von Reaktion.
Vielen Dank, dass du damit so offen umgehst und uns heute da auch nicht nur mit reingenommen hast, sondern ein Stück weit auch Mut machst. Also, ne, dass wir einfach mehr darüber reden, was uns beschäftigt, was uns auch belastet in den Unternehmen, aber natürlich auch im Privaten. Das gilt ja grundsätzlich, glaube ich. Also wir tun deinen Kontakt und dein LinkedIn-Profil natürlich in die Shownotes. Schaut euch das gerne mal an und natürlich auch die Agentur mit all dem, was ihr da so bewegt. Was hast du noch für abschließende Worte für die, die hier heute zuhören?
Oh Gott, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aus welcher Sicht gibt es ja unterschiedliche Perspektiven. Also ich würde sagen, so als Gründer würde ich sagen, also ich würde Leuten immer raten und sowas bei uns am Ende auch, wenn es irgendwo diesen Antrieb, diesen Impuls gibt, was selber zu machen, was umzusetzen. Versuchen, machen, auch das Risiko eingehen, vielleicht aus den gewohnten Strukturen rauszugehen. Sicherheit kann immer ein wichtiger Faktor sein, aber wer wirklich Bock auf was hat, mein Mantra war immer so, Ärmel hochkrempeln, machen, mache ich bis heute gerne. Ich arbeite unheimlich gerne auf Kunden, ich sitze unheimlich gerne um. Wer Bock hat, was zu machen, soll es machen. Man kommt als Unternehmer zum Glück, wenn man sein eigenes Team hat, irgendwann auch in die Lage, sich ein bisschen aussuchen zu können, so was macht mir Spaß, wo will ich wirklich viel machen. Das ist eine sehr, sehr privilegierte Situation. Es lohnt sich, seinen Ideen nachzugehen und auch wenn es nicht klappt, macht nichts. Also niemand sollte sich vorwerfen, irgendwie seine Vision, seine Ideen nicht umgesetzt zu haben. Und ansonsten, also gerade ist auch für mich so, der Herbst und der Winter war sehr dunkel. Es war irgendwie nicht die glücklichste Zeit, muss ich ehrlich sagen. Hab mich auch nicht so toll gefühlt. Ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht. Aber am Ende des Tages
Der Frühling kommt.
Der Frühling kommt. Es gibt trotz allen schwierigen Themen in der Welt immer noch so viel, was einem irgendwie Freude bereiten kann. Es ist nach vorne gucken, offen mit solchen Themen umgehen. Es ist normal, gerade auch jetzt in der Jahreszeit, dass man manchmal vielleicht nicht so gut drauf ist, dass man ein bisschen bedrückt ist. Ich würde den Leuten immer empfehlen, in Austausch zu gehen, zu sprechen. Überlegt euch, wer ist nah dran, wem könnt ihr euch öffnen. So, da geht's im Kleinen mit los. Und wer generell in der Lage ist und ein Umfeld hat, in dem er sich irgendwie offen zeigen kann, der wird lernen, dass es wichtig und gut ist und es ist wichtig, sowas auch einfach dann mitzunehmen und Leuten das irgendwie zu spielen. Hey, ist völlig in Ordnung, dass es dir heute scheiße geht. Geht uns allen so. Kann ich was für dich tun, wenn irgendwas ist?
Ja, das sag ist eine Bescheid. Gute Frage. Ja. Super. Vielen Dank, dass du da warst, Tim. Schöne Grüße in den Süden und lass uns gerne im Kontakt bleiben. Dir hin weiterhin alles Gute.
Danke dir, Gabriel. Hat viel Spaß gemacht. Bis bald.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Tim, zu Yps, seiner Agentur und auch zu dem Artikel bringe ich euch in den Shownotes hier in dieser Podcast-Folge. Schaut dazu einfach in eure Podcast-App. Dort gibt's also so weiterführende Informationen und dort bekommt ihr die Links. Wenn ihr schon mal in eurer Podcast-App seid, dann könnt ihr diesen Podcast auch gerne bewerten mit 5 Sternen. Das wäre optimal, hilft wirklich sehr, um diesen Podcast weiter zu pushen und nach vorne zu bringen. Es gibt mittlerweile viele Zehntausende Podcasts, auch im deutschsprachigen Raum. Und da kommt es also auf jede einzelne Bewertung drauf an. Und wenn ihr dabei seid, dann abonniert doch diesen Podcast auch bitte. Vielen Dank dafür. Ich freue mich natürlich auch über Feedback. Ihr könnt mir schreiben über LinkedIn oder über meine Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr auch, was ich sonst noch so tue, wo ich demnächst auch bin. Ich bin unter anderem auf dem Leipzig Lauscht Podcast Festival demnächst. Da sitze ich auf einem Panel, packe ich euch in die Shownotes. Und ich bin auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg Ende März und werde dort meine neue Keynote präsentieren. Auch das solltet ihr nicht verpassen. Vielleicht treffen wir uns da auch auf einen Kaffee. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier noch an Bord zu kommen beim Podcast, wenn ihr sagt, dass ihr mit eurer Company auch viel für die Zukunft der Arbeit tut, für eine menschenfreundlichere Zukunft hoffentlich. Dann kommt auf mich zu, kommt an Bord und werdet Teil dieses Movements, New Work Chat Podcast. Und vielleicht habt ihr auch Lust, mit zu überlegen, dass wir gemeinsam auch was auf die Beine stellen. Außerdem möchte ich euch auch noch darauf hinweisen, dass ihr mich als Moderator buchen könnt. Ich moderiere also nicht nur diesen Podcast, sondern gerne auch eure Veranstaltungen und auch Workshops zum Thema Unternehmenskultur, zum Thema Kommunikation, all das und mehr. Kommt gerne auf mich zu oder wendet euch an Juliane Sehan von der Agentur Minds and Matches. Die vertritt mich da. Könnt ihr natürlich auch gerne direkt auf sie zugehen. Vielen Dank dafür. Wir hören uns am Freitag schon wieder mit dem New Work Chat Podcast. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.